Hallo Niklas, schön, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Ich würde sagen, stell dich doch einmal kurz selber vor.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Niklas Überfeld, bin aktuell U19-Spieler beim VfB Homberg. Habe davor 9 Jahre bei Rot-Weiß Oberhausen gespielt. Bin 2004er Jahrgang. Das bedeutet, ich habe noch ein Jahr in der Jugend, und dann geht es in den Seniorenbereich. Und ja, freue mich jetzt einfach mal auf die nächste Zeit hier.
Ja, wir haben ja uns kennengelernt, weil du jetzt im Sommer angefangen hast, bei mir zu trainieren, weil du den Wunsch hast, entweder wieder zurück ins NLZ zu kommen oder später vielleicht in den bezahlten Fußball zu kommen. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist ein sehr spannendes Thema, wie Spieler auch damit umgehen, wenn sie aus dem NLZ aussortiert werden. Wenn wir jetzt mal auf deine Zeit bei RWO blicken, wie hast du deine Zeit empfunden bei Rot-Weiß Oberhausen? Ich glaube, 2012 hat sie angefangen.
Ja, richtig. 2012, also in der damaligen U9, habe ich da angefangen. Ja, da bin ich auch ganz einfach zu einem öffentlichen Probetraining gegangen, also Sichtungstraining nannte sich das. Ich wurde nicht vorher, wie viele es immer meinen, wie man ins NLZ kommt, gescoutet, sondern bin in jungen Jahren da schon hingegangen. Hab vorher natürlich mit meinen Freunden auch schon Fußball gespielt, bei Arminia Lierich. Ja, also insgesamt war es auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit.
Wenn wir jetzt mal ja auf dein letztes Jahr eingehen, wie war der Prozess ja des Aussortierens? Wie wurde dir das mitgeteilt? Was hat das mit deiner Welt dann gemacht?
Ja, also letztendlich war es eigentlich mein Vorteil, dass ich mich sehr schwer zu der Zeit von Corona verletzt habe. Das bedeutet, ich habe mir einmal einen Rückenwirbel gebrochen und ich brauchte einen neuen Knorpel im Sprunggelenk. Das bedeutet erstmal, dass ich 1,5 Jahre ausgefallen bin. Da hatte ich einen Trainer, der wirklich gut hinter mir stand, Ken Asaeda. Den kannte ich schon damals aus der U13 und aus der U15. Und in der U17 wurde es dann ja, zum dritten Mal mein Trainer. Und die komplette U17-Saison konnte ich kein einziges Spiel machen. Das bedeutet aber, dass trotzdem immer der Kontakt zur Mannschaft da war und ich vor allem mit meinem Trainer natürlich an meinem ja, Comeback gearbeitet habe. Dann war es letztendlich so, dass die Saison zu Ende ging und ich ja, es wurde eh kein Fußball gespielt, also wurde auch die Saison nicht gewertet. Wir haben nochmal ein Testspiel gemacht gegen Rot-Weiß Essen. Da kam ich dann die letzten 5 Minuten rein und habe nach 1,5 Jahren wirklich dann mal wieder auf dem Platz gestanden. Dann war es das auch schon. Also dann kam kein Spiel mehr in der Saison und es ging in Richtung U19. Einige Jungs haben gar nicht die Chance bekommen, sich wirklich zu zeigen. Weil Corona es einfach nicht zugelassen hat. Ja, mein Trainer hat damals dann aber dafür gesorgt, dass ich mich auf jeden Fall noch in der U19 vorstellen kann. Dann hatte ich 3 Trainingseinheiten Zeit, mir, ja, mich eigentlich zu zeigen in der U19. Da wurde zum Teil noch mit dem 2-2er-Jahrgang trainiert. Also das bedeutet, die waren dann teilweise 2 Jahre älter als ich. Die letzte Trainingseinheit war schon mit der neuen Mannschaft, die diese Saison im Prinzip in Oberhausen ist. Und nach diesen 3 Einheiten wurde mir dann gesagt, also am Spielfeldrand, ziemlich knapp, wurde dann gesagt, dass es nicht sehr viel Sinn machen würde, den Vertrag zu verlängern, weil ich wohl keine Spielzeit bekommen würde. Demnach sollte ich mich vielleicht eine Liga darunter, also in der Niederrheinliga, mal umschauen und schauen, wo kriege ich jetzt die meiste Spielzeit, dass ich wieder fit werde, dass ich schnell wieder auf mein Level komme. Und ja, dementsprechend ging das dann relativ schnell und das Kapitel Oberhausen war erstmal beendet. Allerdings bin ich, glaube ich, generell nicht der Mensch, der da wirklich negativ drüber denkt, sondern habe mir dann schnell gedacht, okay, das sehe ich jetzt als neue Chance. Ich kann halt mehr individuell arbeiten, weil wahrscheinlich eine bis zwei Trainingseinheiten in der Woche wegfallen werden. Und da bleibt dann einfach mehr Zeit für meine eigene Arbeit zu Hause. Und ja, habe mich natürlich auch trotzdem auf das neue Kapitel dann gefreut. Und ja, sah das Ganze gar nicht so negativ, auch wenn ich wusste, okay, Oberhausen ist eigentlich meine Heimat und da habe ich mich immer super wohl gefühlt und das wird jetzt erstmal zu Ende sein. Aber insgesamt war die Stimmung gar nicht so negativ.
Das war jetzt auch ein Grund, warum wir beide zueinander gefunden haben, weil du mich ja dann angefragt hast, ob wir trainieren können. Und normalerweise mache ich ja Jugendbundesliga und Profis und in Ausnahmefällen dann darunter. Und weil du halt den Wunsch hattest, wieder reinzukommen und wirklich einen guten Eindruck gemacht hast beim Training, haben wir dann die Arbeit gestartet. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das klappen wird, ja, wenn du weiter so dran bleibst. Ich würde aber gerne nochmal auf diesen, auch wenn es ein bisschen unangenehm ist, auf diesen Prozess nochmal des Aussortierens eingehen. Die Art und Weise, das am Spielfeld ranzumachen, nach, ich glaube, 9 Jahren, war das, ne? 9 Jahre hast du dort gespielt. Richtig. Am Spielfeldrand nach 1,5 Jahren Verletzung und dann die Chance bei 3 Trainingseinheiten nach so einer langen Verletzung sich dann zu beweisen, finde ich ja sehr unglücklich und absolut nicht angemessen. Glaubst du, dass in diesem NLZ-Geschäft, dass die Regel ist, dass das so abläuft?
Ja, also ein Stück weit schon. Man hört es ja immer wieder, dass im Fußballgeschäft ein gewisser Teil an Menschlichkeit fehlt. Ich denke, das ist dann so ein kleiner Vorgeschmack. Also klar war ich enttäuscht über die Art und Weise, wie mir das mitgeteilt worden ist. Da hoffe ich natürlich, dass es bei den anderen Jungs nicht so war. Wobei ich natürlich auch von denen gehört habe, die vor mir mal aussortiert worden sind, dass die Art und Weise einfach nicht so schön ist, dass teilweise gar nicht mit den Spielern geredet wird. Und ich denke mal, wenn man wirklich Profi werden möchte, ist das auch Teil des Business, dass man damit umgehen kann. Und demnach habe ich mich natürlich 1-2 Tage ein bisschen hintergangen gefühlt vielleicht oder nicht ganz so gut. Einfach weil ich 9 Jahre wirklich alles für den Verein gegeben habe und dann ja kurz am Spielfeldrand die Absage bekommen habe. Ist natürlich nicht schön, aber letztendlich denke ich, dass das einfach das Geschäft ist und habe mir da auch nicht mehr allzu große Gedanken drüber gemacht.
Aber glaubst du, dass dem Fußball ein bisschen mehr Menschlichkeit guttun würde in diesem Bereich, besonders weil ihr seid ja, also du bist ja noch nicht erwachsen, ja, ihr seid ja eigentlich noch Jugendliche und bei vielen sind es ja auch noch kleine Kinder, die dann aussortiert werden. Glaubst du, da müsste ein bisschen, ja, vielleicht sorgfältiger gearbeitet werden, dass dieser Aussortierprozess einfach ja ein bisschen menschlicher und sanfter vielleicht ist?
Ja, also sicherlich. Verbessern kann man sich ja immer. Und ich denke, gerade bei den Jüngeren, also im U19-Bereich, da geht es ja wirklich schon wirklich oft sehr, sehr großen, mit sehr, sehr großen Schritten auf den Herrenbereich zu. Da finde ich es noch etwas mehr vertretbar als in den jüngeren Jahren. Und wenn ich dann höre, dass mit einem 11-Jährigen oder 12-Jährigen gar nicht gesprochen wird und der Vertrag, beziehungsweise sind ja keine richtigen Verträge, aber die Zusage einfach nicht gemacht wird und einfach ja der Vertrag im Prinzip ausläuft, ohne dass mit dem Spieler gesprochen wird oder kurz vor Ende der Saison, dann denke ich schon, dass das viel mit seinem jungen Menschen machen kann und denke, dass da schon so ein bisschen die Menschlichkeit fehlt. Vor allem, weil das ist ja meistens eine Welt für die Kinder und die kann dann ganz schnell zusammenbrechen. Und deshalb denke ich, sollte da auf jeden Fall im Fußball, nicht nur in Deutschland, sondern generell nachgebessert werden.
Wenn du jetzt an deine Zeit denkst im NLZ, man hört ja viel, dass mit Druck gearbeitet wird, was ja auch in Ordnung ist, aber sehr viel mit dem Druck, ja, du wirst aussortiert, wenn du nicht das und das machst. Hast du das auch erfahren müssen, dass dann gesagt wurde, ja, wenn du jetzt nicht performst und deine Leistung nicht bringst, dann wirst du aussortiert?
Also ich hatte das Glück, dass ich wirklich eigentlich immer frühzeitig meinen Vertrag für die nächste Saison bekommen habe. Das bedeutet, die Saison hat eigentlich gerade begonnen. Da hatte ich schon Gespräche über die nächste Saison. Deshalb war der Druck bei mir persönlich jetzt nicht so groß. Aber natürlich hat man immer mal wieder mitbekommen, dass der Trainer dann im Training sagt, Jungs, für viele von euch steht für nächste Saison noch gar nichts fest. Also müsst ihr euch jetzt mal zeigen. Und wenn ihr jetzt im Testspiel die Chance bekommt, dann müsst ihr zeigen, was ihr könnt. Und das sind, glaube ich, so die einzigen Beispiele, wo wirklich direkt sowas gesagt worden ist. Sonst merkt man es natürlich immer so im Hintergrund. Ja, man sitzt jetzt immer öfter auf der Bank und es wird eng für die nächste Saison. Man wird vielleicht mal nicht zu den Älteren hochgeschickt, um sich beim neuen Trainer zu zeigen. Ja, da merkt man dann schon, dass die Zeichen vielleicht manchmal auf Abschied stehen. Und klar herrscht da immer ein Druck und mehr als in einem kleineren Verein. Aber ich persönlich habe den Druck zum Glück nie erfunden, empfunden.
Wenn jetzt mal über, wenn du jetzt mal über deine Trainer nachdenkst, Rot-Weiß Oberhausen ist ja, ich würde sagen, eher ein kleineres NLZ, hat ja jetzt auch den NLZ-Status abgegeben. Wie war das mit der Spielphilosophie? Weil ich hatte mich letztens mit einem Trainer unterhalten, dass bei, ich sag mal, kleineren NLZ oft die Spielphilosophie ja zurückgesteckt wird, um vielleicht ein Ergebnis zu erzielen, bedeutet, dass zum Beispiel sehr viele lange Bälle gespielt wird, es wird wenig kombiniert, wenn jetzt gegen die Top-Mannschaften gespielt wird. Wie war das bei dir?
Ja, also stimme ich völlig zu. Klar, wir hatten mal ein Unentschieden gegen Borussia Dortmund oder auch einen Sieg gegen Gladbach. Das war dann ja eher die Ausnahme, gegen diese großen NLZs wirklich mal was zu reißen. Und das waren dann wirklich eigentlich nur Abwehrschlachten, wo wir dann auf Konter gespielt haben und dann irgendwie versucht haben, hinten so wenig wie möglich Tore zu kassieren und vorne halt irgendwie eins zu machen. Und das stimmt auf jeden Fall. Also da fehlt so ein wenig die Philosophie. Und ich denke, es ist auch in den kleineren NLZs, ich habe es auch von anderen NLZs gehört, dass es da wohl nicht unbedingt anders ist als in Oberhausen, dass ja so ein nicht, also eine ganze Struktur eigentlich fehlt, was den Spielstil angeht. Also das bedeutet, jeder Trainer macht eigentlich seine Sache, die machen sie auch gut, aber wenn ich jetzt aus der U16 komme, dann habe ich vorher ein ganz anderes System gespielt, als ich jetzt in der U17 spielen werde, weil jeder Trainer eigentlich so seinen Weg gehen kann und das natürlich dann auch macht. Genau. Und deshalb ist es teilweise für den Spieler dann etwas ungewohnt. Ich hatte nämlich in der U15-Saison als Beispiel als Außenverteidiger immer die Aufgabe, die Angriffe mitzugehen, Flanken zu schlagen und ja, natürlich viel fürs Offensivspiel zu investieren. Und dann komme ich in die U16 und dort werde ich erstmal als ja, rechter Innenverteidiger eingesetzt, beziehungsweise wir haben in der Dreierkette gespielt, also war ich schon der Außenverteidiger in dem Sinne, allerdings halt mehr als Innenverteidiger. Und da waren die Vorgaben dann ganz anders. Da sollte ich dann nicht mehr ganz so viel fürs Offensivspiel investieren. Und ja, sowas, da fehlt dann so ein bisschen das Konzept, denke ich. Wobei ich da auch zu wenig Ahnung von, ja, von den Sachen habe, die hinter den Türen besprochen werden. Aber so kommt es einem als Spieler manchmal rüber.
Also hast du, wenn du jetzt rückblickend auf deine Zeit blickst, kein richtiges Konzept erkannt selber.
Nicht direkt, nein. Also wir haben natürlich schon den NLZ-Leiter, der dann immer mal wieder bei den Spielen war und dann hat man auch gemerkt, okay, alle spielen im Leistungsbereich, also ich spreche jetzt mal von der, ja, nehmen wir die U15 noch dazu, also U15 bis U19, die spielen an sich schon oder versuchen den gleichen Fußball zu spielen. Allerdings klappt das halt selten, weil die Trainer dann doch eher ihren eigenen Weg bevorzugen und das wird dann doch nicht mehr so ganz kontrolliert. Natürlich haben wir auch Erfolg gehabt, zum Beispiel in der U15, dass wir aufgestiegen sind in die Niederrheinliga und ich weiß natürlich nicht, was der Verein vorgibt, zum Beispiel was für eine Formation man spielen sollte, aber ich denke schon, dass man ja da einfach ein bisschen mehr kontrollieren müsste als NLZ-Leiter und schauen einfach, ob dieses Konzept umgesetzt wird. Weil ein Konzept wird es, denke ich, trotzdem geben.
Glaubst du, dass die Trainer eher ergebnisorientiert spielen, um selber aufzusteigen, also als Trainer höher zu kommen und dann die Entwicklung der Spieler so ein bisschen außen vor lassen?
Es kommt auf den Trainer an. Ich denke, dass sie im Großen und Ganzen schon versuchen, die Spieler zu entwickeln. Aber natürlich steht der Trainer gut da, wenn er in Dortmund einen Punkt holt oder meinetwegen auch auf Schalke. Und da denke ich dann schon, dass es teilweise doch mehr ergebnisorientiert war, weil es ja einfach dann natürlich Zuspruch gibt von der höheren Etage, weil man dann sagt, oh, schau mal, die U13 oder U12, keine Ahnung, die hat gegen Dortmund ein super Spiel gemacht. Dabei haben wir eigentlich nur die ganze Zeit hinten drin gestanden und hatten halt Glück, dass wir vielleicht auch einen super Torwart hatten. Der hatte einen super Tag und haben dann irgendwie per Standard oder was auch immer vorne ein Tor gemacht. Und ja, da denke ich, das ist halt im Fußball so, ist halt ein Ergebnissport. Das merkt man auch immer wieder. Ich denke, nicht nur im NLZ, sondern generell. Und ja, da kommt es halt auf den Trainer an, weil einige doch schon noch sehr auf die Sachen außerhalb achten und die Spieler wirklich entwickeln wollen. Aber dazu kann man halt nicht alle zählen.
Wenn wir jetzt nochmal einen Schwenk machen zu dir selber, wie war die Umstellung vom Trainingspensum und von dem ganzen Aufwand, als du jetzt in die Niederrheinliga gewechselt bist?
Ja, tatsächlich schon ein bisschen ungewohnt, weil man einfach ja teilweise dann nach der Woche gedacht hat, boah, eigentlich habe ich ja gar nichts gemacht diese Woche. Vorher hatte man vielleicht 5-6 Mal die Woche Training, wenn es hochkommt. Und jetzt hat man 3-mal die Woche Training plus ein Spiel am Wochenende. Und ja, da denkt man eigentlich vor, eigentlich musst du noch viel mehr rausholen. Und ja, deshalb mache ich das ja auch, arbeite dann individuell, gehe laufen oder gehe natürlich auch ins Fitnessstudio, um mich da irgendwie weiterzuentwickeln und natürlich fußballspezifisch einfach besser zu werden. Und ja, da muss man sich immer natürlich auch selbst weiter motivieren, weil es ist ja kein verpflichtender Termin quasi. Dann zwischen den Trainingseinheiten, also zwischen den Tagen, dann noch auf den Platz zu gehen. Beim Training steht fest, okay, 19 Uhr beginnt das Training, da musst du da sein. Da muss man sich natürlich immer weiter motivieren. Und ja, da ist es dann auch mal leicht zu sagen, oh, okay, die Einheit lasse ich jetzt mal ausfallen. Aber ja, im Großen und Ganzen war es dann schon eine relativ extreme Umstellung.
Hat aber auch einen Vorteil, weil du machst ja jetzt gerade Abitur. Da kannst du natürlich die Zeiten auch mit Lernen füllen.
Richtig, ja, das kommt noch dazu. Ich hoffe, oder ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass ich jetzt in 5 Wochen fertig bin. Dann kommen die Abiturprüfungen. Und ja, klar, da hat man dann ein bisschen mehr Zeit. Die ist zwar auch nicht immer gut genutzt von mir, weil man dann doch ein bisschen faul ist und doch lieber nochmal ein Spiel guckt oder vielleicht selbst trainiert. Und ja, aber im Großen und Ganzen ist das auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ist halt nur die Frage, was man draus macht.
Wie sieht denn deine Planung aus nach dem Abitur?
Ja, ich versuche im Moment, da ist, ist es im Moment noch ein bisschen unklar, aber ich versuche auf jeden Fall, dass ich ein Jahrespraktikum mache bei einem Verein. Wo das ist, weiß ich noch nicht, aber da möchte ich auf jeden Fall erstmal ein Jahrespraktikum machen und nebenbei wirklich nochmal den vollen Fokus auf den Fußball legen. Das bedeutet, dass ich auch, ja, dass es für mich möglich ist, 2 Einheiten pro Tag zu haben und nochmal mehr zu investieren und wirklich so gut es geht, vorbereitet in den Herrenbereich einzusteigen. Und danach würde ich gerne natürlich einen guten Vertrag haben. Sollte das allerdings nicht so ganz klappen, dann möchte ich wahrscheinlich Sportmanagement studieren.
Wenn du jetzt von einem Vertrag sprichst, was glaubst du realistisch ist möglich in den nächsten Jahren?
Ja, also mein Ziel ist es erstmal, in die Oberliga zu kommen. Da muss man auch sagen, wenn man zum Beispiel in die Regionalliga guckt, ich habe natürlich die Regionalliga West jetzt direkt hier vor der Tür, da sieht man halt, dass sehr, sehr wenig junge Spieler sind, die wirklich gerade aus der Jugend kommen. Deswegen ist erstmal jetzt das Ziel, in die Oberliga zu kommen und darüber dann natürlich immer Schritt für Schritt weiter, Regionalliga und alles, was da drüber ist, wäre auf jeden Fall ein Traum. Natürlich ist auch die Oberliga und die Regionalliga ein Traum, aber da muss man einfach schauen, wie die Dinge sich entwickeln. Und ja, ich denke auch, dass man in der Oberliga zum Beispiel dann ein sehr gutes Taschengeld nebenbei hat, dann noch vielleicht als Student. Da lässt sich, glaube ich, ganz gut mit leben.
Dann habe ich noch eine Frage aus Eigenwerbung. Was würdest du sagen, wenn du jetzt an mein Training denkst? Wo ist der Unterschied zu anderen Trainings, die du gemacht hast?
Ja, ich hatte es ja schon mal im Training gesagt. Manchmal ist es wie Magie. Ja, weil klar, es ist beim Individualtraining erstmal schon mal viel besser, auf Fehler einzugehen als im Mannschaftstraining. Das steht ja ganz außer Frage. Aber natürlich hatte ich auch schon viele individuelle Einheiten mit anderen Trainern. Und ja, bei dir ist es einfach so, dass du dich auf was anderes fokussierst als die anderen. In anderen Trainingseinheiten merkt man dann eher, okay, wir machen jetzt die und die Übung und wiederholen die total oft. Das bedeutet, wir machen hier einen Doppelpass, da einen Doppelpass. Und ja, bringt mich natürlich auch ein Stück weit weiter. Aber weil du auf die Bewegungsmuster eingehst und die Fußstellung zum Beispiel korrigierst, da merkt man dann einfach, okay, wenn ich was wirklich ändere, aktiv ändere, ist es dann ja am Ende als Ergebnis wirklich viel besser. Und das hat man in den anderen Einheiten nicht so gemerkt. Da hat man natürlich schon mal dann gesagt bekommen, okay, versuch den flacher zu spielen, den Ball. Und hat aber eigentlich gar keine Lösung bekommen, ja, wie spiele ich den Ball denn flacher? Und klar denkt man dann, okay, ein NLZ-Spieler, der muss das können. Aber selbst im NLZ wird darauf nicht so eingegangen. Also es ist immer, Fehler werden angesprochen, aber nicht gut genug korrigiert. Nicht so, dass man wirklich eine Lösung mit an die Hand bekommt. Und die bekomme ich bei dir. Und deshalb kann ich Sachen, glaube ich, auch ziemlich schnell dann umsetzen und ja, in mein eigenes Spiel mit einfließen lassen. Klar muss ich mich dann auch an die neue Stellung zum Beispiel gewöhnen. Das dauert auch seine Zeit, aber hat am Ende dann einen viel größeren Effekt.
Glaubst du, als NLZ-Spieler sollte man solche Technikeinheiten immer mal wieder einfließen lassen?
Definitiv. Also ich habe, bevor wir zusammengearbeitet haben, auch eigentlich noch nie sowas gesehen, also wie du deine Arbeit machst. Und ich glaube, nach der zweiten Einheit habe ich schon zu meinem Vater gesagt, also warum lernt man sowas nicht im NLZ? Also wenn nicht da, wo sonst? Und ja, da gibt es, glaube ich, auch nicht viel drum herum zu reden. Das sollte eigentlich ein Muss sein.
Ja, das passt ja ganz gut, weil ich biete bald Trainerschulungen an. Da kann ja der ein oder andere mal vorbeikommen und dann mal meine Trainingsmethodik sich angucken. Weil das Prinzip ist ja eigentlich ganz simpel, ne? Die Bewegung des Einzelnen sich anzuschauen. Und dann hat man verschiedene Stellschrauben. Natürlich nicht nur zwei, drei, sondern schon einige. Und dann versucht man halt einzeln daran so ein bisschen zu drehen und muss halt wissen, was für ein Ergebnis denn dabei rauskommt.
Ja, also das haben wir, glaube ich, einmal in einer Einheit gemerkt beim Torschuss. Vor allem mit einem schwachen Fuß, da haben wir, also musste gar nicht viel umgestellt werden, nur meine Fußstellung im Prinzip, ja, dass ich den Fuß immer ein bisschen mehr kippe und auf einmal habe ich die Dinger da in den Winkel gehauen. Und ich denke, wenn dann wirklich jedes Team oder einige Teams die Möglichkeit haben, dass ihr eigener Trainer das auch korrigieren kann, dann wird es generell den Fußball ein bisschen weiterbringen. Und vor allem ist es ja so, dass ich mich selbst jetzt auch korrigieren kann. Und wenn das jeder Spieler selber machen könnte, wenn jeder Spieler sich selbst korrigieren könnte und nach einer misslungenen Aktion ja, weiß, woran es liegt, dann denke ich, wird die Qualität, egal ob in der Niederrheinliga oder in der Bundesliga, noch mal um einiges höher.
Also glaubst du, dass dieser Prozess des Verstehens, wie die Abläufe sind, was man korrigieren kann, dass das eigentlich der entscheidende Faktor ist, um sich zu verbessern und auch im Spiel sich direkt korrigieren zu können?
Ja, definitiv. Es ist auch so, dass man im Spiel natürlich ja, im Tunnel ist und nicht immer drüber nachdenkt, wenn ich jetzt einen Fehlpass gespielt habe. Oh, hatte ich jetzt meinen Fuß falsch stehen oder hat meine Hüfte zu weit aufgemacht oder also das denkt man sich zwar nicht immer, aber mit der Zeit kommt das. Und da muss man auch sagen, dass nicht jeder Spieler dafür gemacht ist. Manche verstehen schneller, manche brauchen halt ein bisschen was dafür und es gibt halt auch viele Spieler, die sowas gar nicht annehmen wollen, sondern einfach lieber aus dem Bauch heraus spielen. Und deshalb ist es interessant, mal zu sehen, wenn wirklich ein ganzes Team so eine Einheit machen würde. Und einfach mal, ja, einfach mal zu sehen, okay, der Spieler setzt das so und so um und der andere eben nicht. Und das stell ich mir sehr interessant vor.
Dazu noch eine Frage. Du kennst ja mein System, wie ich korrigiere. Auch viele Stellschrauben hast du ja schon kennengelernt. Kannst du das auch übertragen auf Techniken, die wir gar nicht zusammen gemacht haben? Also, dass du dann mit diesen Stellschrauben selber dich korrigieren kannst, obwohl wir das zusammen noch gar nicht besprochen haben, sondern nur, weil du die Stellschrauben kennst und die Systematik?
Ja, auch auf jeden Fall. Es ist natürlich immer einfacher, wenn man direkt eine Lösung an die Hand bekommt. Das bedeutet, ich bin bei dir im Training und du sagst mir, beim Torschuss musst du das und das ändern, bei den Flanken das und das. Allerdings ist es ja vom Bewegungsablauf gar nicht so ein großer Unterschied. Das bedeutet, ich kann mir vor der Flankeneinheit auch selber schon ja, vorstellen, was korrigiert werden kann. Allerdings ist es dann nicht so, dass ich es danach perfekt kann, weil du hast irgendwie immer noch einen Korrekturpunkt, den man nicht beachtet und dann klappt es doch noch besser. Also grundsätzlich ja, allerdings ist es dann doch besser im Detail, das wirklich mit dem Trainer durchzugehen.
Ja, das ist auch perfekt zum Schluss. Bucht mich alle.
Ja, kann ich nur weiterempfehlen.
Dankeschön. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du Zeit gefunden hast, über, wie ich finde, ein etwas schwieriges Thema zu sprechen. Und ich finde den Umgang von dir damit wirklich sehr, ja, wirklich klasse, dass du da so reflektiert rangehst und dass du jetzt an deinen Zielen trotzdem weiter hart arbeitest und diesen Rückschlag nimmst, einfach besser zu werden und trotzdem an deinem Ziel dranbleibst. Also finde ich wirklich klasse.
Dankeschön.
Ja, dann vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich habe zu danken. Danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und mach weiter so.
Danke sehr. Dann sind wir raus. Tschüss.
Alles klar. Tschüss.